tausend Jahre. Und er sagt Bruder Brennan weiter, das lässt mich denken an viele Jahre her, als wir hier in dem Tabernakel zusammenkamen, bevor diese große weltweite Erweckung anfing. Und Vater Gott, wir halten diese Gedanken hoch. Und es scheint unsere Seele gut zu tun, dass wir hier wieder heute Abend zurückkehren, um noch eine andere, also wie diese altmodische Erweckung anzufangen, wo Sünde ausrufen um Gnade und wo der Abgefallene die Dinge mit Gott wieder in Ordnung macht. Und der Heilige Geist ist die Hauptperson in der Versammlung, der ihr bemächtigt und auch beherrscht und uns das Brot des Lebens bringt durch das Wort. Und wir beten, dass er uns heute, dass er uns Abend für Abend dienen wird in diesen Erweckung, die Kranke heile und die in Nöte sind, jeder Gläubige heiligt und die Ehre bekommt aus diesen Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen. Denn Vater Gott, es ist nur zu deiner Ehre und zur Verherrlichung von seinem Namen, dass wir dieses bitten. Amen. Also dieses ist das Einlösen von einem Versprechen, das ich 11 Jahre her abgegeben habe. Das ist also eine sehr lange Zeit, um da wieder, um das zu tun. Also, ich bin jetzt zurückgekehrt, um eine Erweckung in diesem Tabernakel abzuhalten. Und nun, wir wissen, dass unsere kleine Tabernakel nicht ausreichend Raum bietet für eine Erweckung, das heißt Erweckungsversammlung. Und wir sind hier einfach zusammengefecht, aber ebenso gut wie wir können, auch in den nächsten paar Abenden zur Ehre Gottes. Und ich liebe es, um eine Versammlung in einer Kirche abzuhalten. An vielen Städten, also haben wir sie in Stadions und draußen und in Arenas, aber da ist irgendetwas anderes dran, wenn du es in einer Gemeinde hast. Es scheint, dass es dann lieblicher ist, dass die Gemeinschaft besser oder näher ist, wenn du in einer Gemeinde bist. Draußen in diese Arenas, an diese weltlichen Städte, oh, wir sind dankbar, dass wir das Vorrecht gehabt haben, und unterbricht er, freie Stelle. Also, und dann geht's weiter, eine Beklemmung wie eine dämonische Kraft, wodurch du erst hindurchzubrechen hast, bevor die Erweckung je anfängt. Und dann, wenn du aber in die Gemeinde hineinkommst, dann ist das eine Stelle, wo Gott wohnt. Es ist das Kommen zu seinem Hause und dort eine Versammlung abhalten. Und nun, wir freuen uns, heute Abend so viele alte Gesichter zu sehen, die ich schon vor Jahren sah, als ich meinen Dienst hier im Tabernakel beendete. Ich sehe Bruder Graham hier und Bruder Curtis, Schwester Angie und Schwester Gertie, Bruder Cox und Schwester Cox und oh, so viele von euch. Schwester Spencer, Bruder Spencer und ihr alle seid hier drin. Wir freuen uns. Mama ist da und Schwester Schlotter und der Bruder dort. Also gerade viele von euch, immer noch. Also wie viele sind hier drinnen von der Zeit, als wir damals anfingen? Ich meine, als ich von hier ging, um rauszugehen in die Erweckung, lasst eure Hände sehen. Also durch die ganze Gemeinde heute Abend. Schau die Hände an. Also das ist sehr schön. Und nun, wir sind, also wir wissen, dass Erweckungen nur durch den Heiligen Geist kommen. Er ist derjenige, der die Erweckung bringt. Wir können das selbst nicht tun. Wir können uns nur anstrengen und Gott muss diese Anstrengung segnen. Und wir haben das Vertrauen, dass er das auch tun will. Und ich sagte meiner Frau, als wir unterwegs waren, also ich habe so gar nicht die Gelegenheit gehabt, um Abendbrot zu essen. Also es gab einfach schrecklich viel zu tun. Gestern Nachmittag war es 2 Uhr, bevor ich überhaupt mein Hemd anziehen konnte. Von der Zeit angerechnet, dass ich morgens aufgestanden war. Und das macht das Telefon. Und es war 2 Uhr, als dann ein Notfall da war von Dr. Sam Edder in Louisville und dann so viele andere Anrufe und die Veteranen und einer vom Krankenhaus, der sagte, gut, wir haben Stunde für Stunde gewartet und wenn die Hölle noch schlimmer ist, wenn wir dorthin kommen, als dieses Elend, was hier gewesen ist, dann muss es das Warten sein. Und einfach ein Schrei und ein Ruf von überall, also Hunderten von Prediger. Und ich sage euch, wir leben in einer von den wichtigsten Tagen, die die Welt je gekannt hat. Eine von den wichtigsten Zeiten. Und ich bin so froh, ein Hunger in den Herzen von den Menschen zu sehen nach mehr von Gott. Und ich habe es auf meinem Herzen gelegt. Und ich bete auch, dass es dem Wille Gottes ist. Und überhaupt. Also es gibt einige Leute, die stehen da hinten. Und ich frage mich nur, also wir haben hier einen kleinen Sitzplatz, eine kleine Bank. Und ich dachte vielleicht, dass wir das auf irgendeine Weise auch zur Verfügung stellen können, diesen kleinen Bank. Einige von euch Damen oder irgendeine, der dahinter steht. Und wir könnten vielleicht also hier, also ich möchte nur wissen, ob einige von Ihnen hier oder von anderswo oder dass die hierher kommen möchte und hier auf diesen Bank sitzen möchte, hier direkt vorne an. Vielleicht, also Bruder Brenn, wir freuen uns, dich hier auch zu sehen. Das letzte Mal, dass ich dich sah, das war in San Fernando Valley in Kalifornien vor ein paar Wochen. Und also hier sind Plätze noch, wenn ihr hierher kommen möchtet, also ihr Leute, die ihr da hinten steht. Und nun, wenn ihr hierher kommen möchtet, gut, also kommt dann direkt hierher. Ich habe hier ist ein extra Sitz hier auf dem Podium und noch einige extra Plätze. Und Sie könnten auch diesen Altarraum dazu verwenden. Also wir möchten, dass ihr so bequem seid, wie ihr nur sein könnt. Und ich sagte meiner Frau, dass ich mir selbst versprochen habe, dass durch die Hilfe Gottes ich diese Versammlungen nicht lange halten werde. Ich möchte also 30 Minuten reden, so der Herr will. Und das wird schon ein Wunder in sich sein. Weil ich kann ganz schwer in Gange kommen. Und also ich werde es einfach versuchen und weil. Und dann das nächste Mal, wenn wir hier sind, das ist morgen Abend. Also mein Thema ist heute Abend das zweite Kommen des Herrn. Und nun, morgen Abend ist Abendmahl. Und ich möchte dann vom Abendmahl reden, vom alttestamentlichen Gesichtspunkt. Und wir sind also morgen Abend offizielles Abendmahl. Abend. Und denn es ist eben der Abend, woran unser Herr verraten wurde. Und es ist also der offizielle Abendmahlsabend. Und nach den Versammlungen morgen Abend, also gibt es eine normale Predigtversammlung und dann werden wir Abendmahl haben. Und jedermann ist eingeladen, um bei uns zu sein und teilzuhaben an diese herrliche Sache, die uns zurückgelassen wurde vom Herrn Jesus. Und dann am nächsten Abend, so der Herr will, das ist der Abend von der Kreuzigung, dann möchte ich diese Kreuzigung eben von einem anderen Standpunkt bringen, als wie du es hörst über dem Radio. Und dann am Samstagabend, da ist die Beerdigung, das sind die Themen. Und nun Sonntagmorgen um 6 Uhr, da ist die Versammlung beim Sonnenaufgang. Und dann um 10 Uhr ist Taufversammlung, und also wenn es solche gibt, die getauft werden sollen. Und dann gibt es diese Ostermorgenbotschaft. Und nun Sonntagabend, so der Herr will, dann erwarten wir eine kurze Botschaft über den Beweis von der Auferstehung und eine Heilungsversammlung. Also eine ganz reguläre Heilungsversammlung, wie wir sie auch eben in den Versammlungen draußen haben. Eine normale Versammlung am kommenden Sonntagabend. Und wenn du es noch nie gesehen hast oder deine Freunde noch nie einen sichtbaren Beweis von dem auferstandenen Jesus gesehen haben, dann hoffe ich, dass er das tun wird, so wie er es in den vergangenen Jahren in den Versammlungen getan hat. Und dass er direkt hier erscheint und die gleichen Dinge tut, die er tat, als er hier auf Erde war. Und wir schauen aus nach jener Zeit, also die jetzt kommt. Das ist richtig. Also sitzt mal wieder gerade oder mach dich selber so bequem wie nur möglich. Und ich denke darüber nach, dass vielleicht morgen Abend, da könnten wir uns ein paar Stühle von irgendwo besorgen. Vielleicht hier aus diesem Beerdigungsinstitut oder irgendwo, dass wir ein paar extra Stühle haben. Vielleicht, dass wir sie an der Seite stellen können. Wir möchten, dass jedermann so bequem ist, wie er nur sein kann. Und nun, wie viele lieben den Herrn von ganzem Herzen? Nun, lasst uns unsere Neigung zu Christus richten und gerade jetzt hinschauen. Wir sind hier nicht für Lehren, Wir sind hier, um den Herrn anzubeten. Und wir sind hier gerade, um jedermann einzuladen, von jedem Glaubensbekenntnis oder Farbe oder jeder Art, das tut hier nichts zur Sache. Wir sind hier nur hergekommen, um den Herrn anzubeten, und es wird erst eine halbe Stunde von richtig altmodisches Singen geben, bevor die Versammlung anfängt. Und nun, morgen Abend werde ich versuchen, anzufangen, genau wie heute Abend, ganz genau, wenn möglich, um 8 Uhr, und dass ihr dann so schnell, wie es nur geht, wieder von hier gehen könnt, so dass wir am nächsten Abend wieder zurückkommen können. Und nun, jedermann ist herzlich willkommen. Und unsere Besucher, also ihr seid mehr als herzlich willkommen, um hier zu kommen in diese Gemeinschaft, sobald die Versammlung zu Ende ist. Ihr Leute von der Gemeinde hier, die hierher kommt, also seht zu, dass ihr die Hand schüttelt von jedermann, also wie nur möglich. Und lasst nur oder zieht nur die Schranke hoch und habt nur eine wunderbare Zeit. Und ihr wisst ja auch nicht, was der Herr vielleicht tut. Dieses ist die Osterzeit und wir erwarten einfach große Sachen. Und nun möchte ich lesen ein oder zwei Versen aus diesem gesegneten Wort. Und wohl aus dem Lukas-Evangelium, das 15. Kapitel, 8. Vers. Vers 8 und 9. Oder welches Weib, das 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Bis soweit. Nun, das mag ein ganz komischer Schriftabschnitt scheinen für das zweite Kommen des Herrn, unterbricht. Aber dieses redet von dem zweite Kommen des Herrn. Und dieses große Thema, was wir jetzt hier vor uns haben, ist eine von den lebenswichtigsten Themen in der ganzen Heiligen Schrift. Es gibt nichts, was so wichtig ist wie das Kommen von dem Herrn Jesus. Denn wenn er nicht kommt, dann sind wir erfunden worden als falsche Zeuge. Unsere Tote, die im Grabe sind, sind verloren. Und es gibt keine Hoffnung mehr für uns, wenn Jesus nicht sichtbar zum zweiten Mal zurückkommt. Und in diesem Licht, also in diesem Licht von dem zweiten Kommen, also es war so wichtig, dass diese ganze Woche, die jetzt kommt, unterbricht dann, als Jesus dieses zum ersten Mal erwähnte, in den Schatten von dem Kreuze, dann sprach er wenig von seinem Tode, Beerdigung und Auferstehung. Er sprach mehr von seinem zweiten Kommen, als er tat über seinen Tod, Beerdigung und Auferstehung. So, in diesem Licht geschehen, muss es ein sehr wichtiges Thema sein. Im Alten Testament, da gibt es vielmal mehr Schriftsteller, die sich beziehen auf dem zweiten Kommen Christi, als es gibt, die sich beziehen auf dem ersten Kommen Christi. Also alles, was das menschliche Geschlecht angeht, jetzt, nachdem die Versöhnung geschehen ist, also ruht ausschließlich auf dem zweiten Kommen des Herrn. Nun, wir haben verschiedene Religionen und wir haben verschiedene Motive und verschiedene Theologien. Aber unsere christliche Religion ist ausschließlich fundiert auf Tod, Beerdigung und Auferstehung und auf dem zweiten Kommen des Herrn. Oh, es ist eine wichtige Frage. Und nun wir uns hier ranmachen, also meine ernsteste Gedanke sind, dass wir leben in den Schatten von seinem zweiten Kommen. Also nach meiner Art, wie ich es sehe, also auch im Lichte von der Schrift, gibt es keine Hoffnung mehr für die Gemeinde außerhalb von dem zweiten Kommen des Herrn. Die Welt ist in einem wilden, total dämonischen Zustand und ist vollständig aus der Kontrolle gekommen von jeder menschengemachten Organisation in der Welt. Die Könige können ihre Untertanen nicht mehr halten, noch können die Diktators ihre Untertanen noch halten und die Demokratie kann auch ihre Untertanen nicht mehr halten. Es gibt einfach keine Hoffnung, die mich übrig ist
als nur das zweite Kommen des Herrn Jesus.
Und jetzt ist es eine von den schrecklichsten Zeiten für den Ungläubigen und für den Sünder, die sie je erlebt haben. Eben weil die Urteilszeit, die Verdammungszeit bevorsteht. Aber es ist die gesegnetste Zeit für den Gläubigen, denn die Erlösung steht bevor. Es gibt zwei Parteien, Fraktionen in der Erde heute Abend, der Gläubigen und der Ungläubigen. Für den einen kommt der Herr, um ihn zu empfangen, für den anderen kommt er, um ihn zu verurteilen. Bei seinem Kommen wird er den einen segnen und wird den anderen verfluchen bei seinem Erscheinen. Und weil dieses so eine lebenswichtige Sache ist, ich denke gerade bevor, also am Vorabend, lieber gesagt, von unserer kleinen Erweckung, sollten wir doch ganz ernst schauen in die Schrift und sehen, wie nahe wir dran sind. Und wenn ich wissen will, wie spät es ist, dann würde ich auf meine Uhr schauen. Und wenn ich wissen möchte, welcher Tag der Woche es ist oder in welchem Monat oder Jahr wir leben, dann würde ich auf den Kalender schauen. Und wenn ich wissen möchte über diese Zeit, die jetzt herannaht, von diesem großen Ereignis, dann schaue ich im Worte Gottes. Also das Wort sagt von der Zeit, wann sie bevorsteht, wann sie da ist. Denn die Bibel sagte, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann hebet euer Häupte, denn eure Erlösung ist nahe, die Zeit steht jetzt bevor. Die Zeit ist da. Es war solch eine gewaltige Sache für Johannes der Offenbarer auf dem Insel Patmos, als er diesen Vorschau von dem Kommen des Herrn sah. Als er diese Flüche sah, die ruhten auf den Ungläubigen und die Segnungen, die ruhten auf den Gläubigen. Da schrie er aus, ja, komme bald, Herr Jesus. Es hat sein Herz so erregt, nachdem er das alles gesehen hat, also diese Ereignisse vor seinem Kommen, dass er ausschrie, ja, komme bald, Herr Jesus. Und als dann das ganze Gemeindezeitalter an seinem Auge vorüberzog und er alles gesehen hatte, also in der Hauptsache, wie alles geschehen würde, dann schrie er aus, komme, Herr Jesus, es muss aber eine herrliche Sache sein, dass das Kommen des Herrn also herannaht. Als die Jünger Jesu an eine Stelle angelangt waren, wo sie nach dem fleischlichen oder nach den natürlichen Dingen der Erde Ausschau hielten, hier möchte ich mal ein paar Augenblicke anhalten, also es braucht nicht immer fleischliche Dinge zu sein, die uns wegziehen. So dann und wann sind es natürliche Dinge, die uns wegziehen. Die Knechte Jesu oder seine Jünger zeigte ihm die Tempelstadt Jerusalem. Dieser große Tempel, wo Gott in seiner Schesiner Herrlichkeit erschienen war im Allerheiligsten. Und das, als sie ihm dann sagte, wie gut die Steine dort alle hingestellt waren und wie dieser große Meistergedanke Gottes alle diese Steine dort bestimmt hat und dass sie ausgehauen worden waren von vielen Städten in der Welt und dort zusammengetragen waren und dass es 40 Jahre gedauert hat, dieses alles aufzustellen, ohne dass überhaupt den Klang von einer Säge oder Hammer gegeben hat, also es war so meisterhaft zusammengestellt und wie Gott dann da hineingekommen war und die Cherubim und die zeigte seine Schesiner Herrlichkeit und wie sie dann eine große Hoffnung hatte in diese große Gemeinde. Und Jesus sagte ihnen, schau diese Dinge nicht an. Und doch war es eine heilige Stätte, es war eine gute Stätte. Es war eine Stätte, ein Haus, wo der Herr wohnte. Und Jesus sagte, schau diese Dinge nicht an. Ich habe euch nämlich etwas weit Größeres auf dieses zu sagen. Denn die Zeit kommt, sagt er, dass nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird. Also es tut nichts zur Sache, wie gut du versuchst zu sorgen für unser physisches Wesen und wie schwer wir arbeiten für unsere Organisation oder wie hart wir arbeiten in der Gemeinde oder für die Satzungen der Gemeinde. Es wird eine Zeit kommen, dass alle diese Dinge dahin schwinden werden und vorbeigehen werden. Jesus fing ihnen dann an zu sagen und sie sagten, was wird dann das Zeichen von dem Kommen sein und vom Ende der Welt? Und Jesus fing an, dann zu ihnen zu reden. Die Zeit wird kommen, wo nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, Pestilenz, Erdbeben an mancherlei Städten. Und vor einiger Zeit in Kalifornien, Oakland, als es mein Vorrecht war, um dort in einer Versammlung zu sein, dann war das erste Mal, dass meine Frau ein Erdbeben erlebte. Ich saß im Friseurladen und der Raum fing ein bisschen an zu schütteln. Und das Radio gab ganz schnell bekannt, dass ein Erdbeben im Gange ist. Und es hieß, sie erwarte in ungefähr 8 Minuten noch eins. Und ich dachte, oh, wenn das letzte wäre. Und ich beeilte mich von diesem Friseurladen, um meine Frau zu begegnen, die auf der Straße wartete oder in einen kleinen Drugstore, in einen kleinen Laden hineinlief, um einige Ansichtskarten zu besorgen, um die in unsere Bekannte zu senden. Und während wir dort waren, gab es eine von den mysteriösesten und komischsten Gefühlen, die ein Mensch je fühlen kann. Die ganze Erde fing an zu schütteln. Und die Flaschen fingen an von den Brettern zu fallen, die Schornsteine fielen von dem Gebäude runter, in die Straße wurde überfahren, und die Menschen fingen an zu schreien und zu rufen, während die Verputzung oder den Gips von den Mauern fiel, und große Gebäude mit 30 oder 40 Stockwerken stürzte zusammen, bis dass der Rauch oder den Staub von diesem Zement aufstieg wie ein Pilz. Und die Menschen fingen an zu schreien und zu laufen. Und ich sagte, das ist der Finger des allmächtigen Gottes, der sagt, die Handschrift ist an der Wand. Jesus sagte, wenn ihr hört von Erdbeben an mancherlei Städte, und die Erde spaltete auf, und also die Hauptstraße ging da drin, über eine ganz lange Strecke, ungefähr 1,50 Meter breit ging es, und es ging ungefähr also einige hundert Meter tief in die Erde, also an einer Stelle war die ganze Hauptstraße weg. Und ich dachte, als die Erde so aufspaltete, also ich konnte fast den Finger des allmächtigen Gottes sehen, der sagt, und es wird Erdbeben an verschiedene Städte geben. Und während den Tag gab es noch 8 verschiedene Erdbeben, die diese Stadt schüttelten. Aber die Bierkneipen, die blieben doch geöffnet und die Betrunkenen schwärmten in die Straße hinein und die Frauen gingen halbnackt über die Straße und alles eben, als ob überhaupt nichts geschehen war. Aber die Menschen sind so erdgebunden heutzutage, bis dass ich nicht mehr weiß, was man dazu braucht, um dieses Land noch zu schütteln. Es scheint, dass sie so gleichgültig sind, also sie beachten es gar nicht. Und ein Mensch hat sogar die Bemerkung gemacht, als was ich mit meinem eigenen Ohr hörte, er sagte, habt ihr gesehen, was ich getan habe? Ich habe meine Faust geschüttelt. Ich bin ein Superman. Und ich habe noch nie so viel über Lästern nachdenken müssen, als gerade hier in unserer eigenen Stadt. Als ich hinausging auf der Hauptstraße gestern Abend nach Georgetown, da muss man hier diese Teilstrecke fahren, gerade bevor du auf diese neue Hauptstraße kommst. Und da gibt es eine große Tafel dort und da steht drauf geschrieben, er ist auferstanden, hat Leben. Und auf der nächsten Tafel, und die 2 sind nur da, da heißt es, also wo es Budweiser Bier gibt, da ist Leben. Ich dachte, solch eine Lästerung, und das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Und die Bibel sagt das auch, bevor, also vor dem zweiten Kommen des Herrn, werden die Menschen lästerer werden. Und werde in ihre eigene ungöttliche Lusten, werde sie laufen oder gehen und werde untreue sein und verleumde. Also, wie ist diese Welt doch so verblendend geworden? Also, noch nicht so lange her, als Billy, mein Junge und ich in Bombay, India waren, in einer großen Versammlung, wo es 10.000 von Hindus gab, die ihr Leben an Christus gaben, da wurde eine große Warnung ausgegeben. Und ich möchte, dass ihr mal aufmerksam seid auf diese Intelligenz der Natur. Ganz plötzlich, aus irgendeinem unbekannten Grund, da fingen alle diese Vögel die Stadt zu verlassen, um aufs Land zu gehen. Also Vögel mit Schwärmen verließen die Stadt, um aufs Land zu gehen. Und dann fingen sie an, das ganze Vieh, also die Schafen und die Ochsen zu beobachten. Aber in Indien, da gibt es keine Zäune, so wie unsere Zäune sind, also keine Holzzäune. Da haben sie diese Zäune, die ganz hoch von Felsensteinen gebaut sind. Und das ganze Vieh fing an, von diese Gebäuden, von diese Zäune wegzugehen und fing an, zu der Mitte des Feldes zu gehen. Also fing in einer Kreisbewegung an, zu der Mitte des Feldes zu gehen. Und dann ganz plötzlich ereignete sich ein großes Erdbeben und ließ alle diese Mauern umfallen und diese Bäume und diese Felsen und die Geschosse, die flogen nur umher. Und die Vögel, die kehrten nicht zurück und das Vieh blieb da draußen mitten im Felde, aber der Mensch, der machte einfach weiter und dachte, es ist alles schon richtig. Und am nächsten Tag, da rüttelte wieder ein Erdbeben und noch mehr Gebäude fiel um und alles flog umher. Und am dritten Tag, da fing das Vieh an zurückzugehen zu den Mauern und kehrten die Vögel zurück zur Stadt. Oh, er, der den Sperling zu fressen gibt und er, der diese kleine Geschöpfe in die Arche brachte, er lebt und regiert. Und sie scheinen mehr Intelligenz in Bezug auf Gott zu haben, als Menschen haben, die er doch geschaffen hat nach seinem eigenen Ebenbild. Und Menschen lästern. Die kleine Geschöpfe der Erde, also Gott, hat für sie gesorgt und hat ihnen einen Weg besorgt, um von diesen Mauern wegzukommen. Sie würden sonst getötet worden sein, also diese Vögel würden zerquetscht gewesen sein, diese Spalten zwischen den Felsen, also als diesen Felsen hin und her geschüttelt wurden. Zeichen von seinem Kommen. Oh, es ist ein gewaltiger Tag, wo wir jetzt drin leben. Erdbeben an verschiedenen Städten, Pestilenz und alle diese Dinge, wovon Jesus gesprochen hat, die sind hier. Und so wie ich es sehe, also ich sehe nichts, was noch übrig ist, als nur das Kommen des Herrn. Es ist, steht bevor. Jesus also, auch in seiner Rede zu den Menschen, dann sagte er, lerne von dem Gleichnis von dem Feigenbaum. Wenn er anfängt, saftig oder weich zu werden und Blätter treibt, dann wisst ihr, dass die Sommer nahe ist. Und wenn ihr also seht, dass alle diese Dinge anfangen zu geschehen, dann wisst ihr, dass die Zeit bevorsteht. Nun beachte, was diesem Feigenbaum war. Der Feigenbaum ist immer die jüdische Nation gewesen. Und er sprach nicht nur von dem Feigenbaum, aber von den anderen Bäumen. Wenn ihr seht, dass der Feigenbaum und die anderen Bäume anfangen, Knospen zu treiben. Nun, er sprach nicht nur von dem Feigenbaum, aber auch von den anderen Bäumen. Nun lasst uns beachten, wann er ausschlägt. Wir haben jetzt in den vergangenen paar Jahren eine ganz besondere Zeit gelebt. Die Heilige Gemeinde hat eine von den größten Erweckungen gehabt, die es gehabt hat, seit den Tagen der Aposteln. Und die Heilige Gemeinde hat dann noch keine Erweckung gehabt. Es war die jüdische Gemeinde, die Erweckung hatte. Aber die heidnische Gemeinde, also in den vergangenen 10 oder 12 Jahren, hat sie die größte Erweckung der Geschichte gehabt. Nun, wir denken über diese Erweckung von Martin Luther. Jawohl, meine Herren, die war groß, aber die war nur in Deutschland. Wir denken über diese wesleyanische Erweckung, die war in England und breitet sich dann bis hier aus. Und noch ein paar britische Inseln. Aber niemals hat das sehr gewirkt. Aber in diesen Tagen, also die Erweckung, die im Gange ist, von dem Übernatürlichen, hat absolut von mehr zu mehr und über die ganze Welt, also durch Radio und Illustrierte und die Evangelisten, die rausgegangen sind, also nicht unterstützt von Menschen, hat eine Erweckung gebracht, wodurch Zehntausende mal Zehntausende Seelen geboren worden sind im Königreich Gottes. Und in meine eigene kleine, schwache Dienst, den der Herr mir gegeben hat, habe ich wohl mehr als 1 Million Seelen zu dem Königreich Gottes kommen sehen. Denkt da nochmal über nach. Während andere mit diesen großen Diensten, also es ausstreute durchs Radio und so weiter, zu Millionen. Also es gibt Erweckungsfeuer, die brennen auf jedem Hügel in der Welt, praktisch gesehen. Seitdem ich, also seit ungefähr 10 Jahre her, seitdem ich, also wir fingen dann an in dieser Erweckung und wir sind in der Endzeit. Nun beachte, dann gerade vorher Da weissagte er hier und sagte, dass die Mauern von Jerusalem werden zertreten werden von den Heiden, bis dass die Zeit der Heiden dann zu Ende sein wird. Nun, die Mormedaner haben das übernommen. Und uns ist das klar. Und ich möchte jetzt, dass ihr diese Krise heute Abend beachtet, wie Ismael und Isaak einander noch immer auf dem Rücken sitzen, direkt dort in Jerusalem, wo es auch vorausgesagt worden ist, dass es sein würde. Und noch vor ein paar Jahren gab es kaum in Jerusalem einen Jude. Und nun, Jesus spricht, wenn du siehst, dass dieser Feigenbaum ausschlägt, nun, die Juden sind zerstreut gewesen um die ganze Welt, große Zahlen, Millionen in Deutschland, in Italien und in den Vereinigten Staaten und um die ganze Welt rum. Und Gott, also wie er es in den vergangenen Tagen getan hat, hat das Herz des Pharaos verstockt. Und er hat auch das Herz von Mussolini verstockt in Bezug auf die Juden. Und die Juden vertrieben aus Italien. Er verstockte das Herz von Hitler. Und sie wurde von Deutschland, aus Deutschland vertrieben. Und er verstockte das Herz von Stalin. Und sie wurde aus Russland vertrieben. Und habt ihr das auch gelesen in der Zeitung, dass die Vereinigten Staaten jetzt an der Seite von den Araber stehen? Oh Bruder, die Handschrift ist an der Wand. Gott sagte, wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Und wer Israel verflucht, wird verflucht sein. Und nun, ich habe ein Bild zu Hause, aber ich glaube, wir haben es jetzt ausgeliehen und die Wissenschaftler nennen das 3 Minuten vor Mitternacht. Wenn die wissenschaftliche Welt gesagt hat, dass die Uhr jetzt rumgegangen ist und dass es 3 Minuten vor Mitternacht ist, und ich denke, dass sie das jetzt schon wenige gemacht haben, bis auf 1 Minute vor Mitternacht, und sie haben diese Wasserstoff oder diese Sauerstoffbombe haben sie erfunden. Und alle diese großen Kräfte, die sie einsetzen könnte, um eine totale Vernichtung in 5 Minuten Zeit zu bewirken. Also sie könnte es absolut heute Abend, sodass in 30 Minuten also kein lebendige Person mehr auf dem nördlichen Teil von das amerikanische Kontinent sein würde. Und also dies alles Licht in den Händen von einer Gruppe von Ungläubigen, die uns hasst. Und außerdem haben wir auch noch Kähne und Schiffe liegen, die überall rumliegen, durch Sibirien und Ungarn und an verschiedenen Städten, wo unsere Schiffe gerade liegen, beladen mit dieser gleichen Art von Rakete. Brüder, es ist später, als ihr denkt. Sodom und Gomorra ahnte auch wenig davon in der Nacht, dass sie ihre letzte Stunde lebte. Und genauso wenig hat Ägypten gewusst, dass dieser Todesengel, wovon vorausgesagt worden war, dass er kommen sollte, dass er in diesen Nacht kommen würde. Und wenig hat auch Pearl Harbor geahnt, dass dieser Angriff stattfinden würde. Ja, wir sind gewogen und zu leicht befunden. Wir sind nahe an der Endzeit. Und was würde wohl geschehen, wenn also Moskau könnte diese Rakete so leiten und so führen durch Sterne und Radar, dass eine Bombe würde direkt im Zentrum von Louisville einschlagen, wenn sie das wünschte. Das ist richtig. Und wir können auch da draußen auf dem Meer, wo unsere Schiffe liegen, können wir sie direkt auf die Hauptstadt Moskau richten, wenn wir das wünschten. Also, und was würde geschehen, mein Bruder, wenn dieses große Raketenabschießen stattfinden würde? Und dieses Land würde dann ein Beben dadurch empfangen. Und in der gleichen Zeit würden wir die gleichen Dinge loslassen und an der anderen Seite solch ein Schütteln oder Beben verursachen. Und wir leben ja auf einer ganz kleinen, dünnen Kruste, sowieso. Und die Erdbeben haben rum und herum gefressen, bis dass es sie ein ausgehöhltes Ei ist. Und wenn sie nur noch eine große Explosion machen, dann wird diese 8000 Meilen dicke Lava in die Luft spritzen und dann würde genau das vor sich gehen, was Gott sagte, dass stattfinden würde. Wir sind in der Endzeit, wir sind hier. Es gibt keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Und all dieses Betteln, nun, wir könnten ein Eisenhower in jedem Landkreis aufstellen und das wird es auch nicht aufhalten. Und Jesus Christus sagt, dass diese Zeit kommen würde und wir sind nun dran. Der Feigenbaum schlägt aus. Und in diesem Bilde gesehen, nun tief in Persien, Ihr habt es vielleicht auch im Look Illustrierte gelesen, wie diese großen Flugzeuge dorthin geflogen sind und Ladungen mit Juden dort geholt haben. Tausenden. Also sie sind dort gewesen seit der Wegführung zu Babylon. Also sie sind dort 2500 Jahre gewesen und sind dort zurückgelassen worden. Und sie flügten noch mit Holzflüge. Und sie wussten nicht davon, dass Jesus Christus je auf Erde gewesen ist. Sie wussten nichts über all diese Dinge. Aber ihre jüdische Tradition, diese Traditionen, wonach sie gelebt hatten. Und als diese Flugzeuge dann landeten, dann fingen sie diese Juden einzuladen, die kamen an Bord und führten sie dann zurück zu ihrem Heimatland. Und 2800 Jahre vorher oder 3000 Jahre vorher hatte der Prophet schon geweissagt und gesagt, wenn sie dann aus dieser Gefangenschaft kommen, dann wird Gott, wird sie wegfliegen auf den Flügeln eines Adlers. Nun, der Prophet hat das Flugzeug herbeikommen sehen. Er sah, wie dieses Flugzeug landete und wie dieses Flugzeug sie alle aufnahm und sie zurückführte zum Heimatland. Aber er wusste ja nicht, wie er dieses benennen sollte. So, für ihn schien es wie ein Adler zu sein. So sagte er, sie werde zurückgebracht werden auf den Flügeln von einem Adler. Und als sie dann aus diesem Luftschiff herauskamen, da hielfen die Jungen den Alten und da wurde sie auch unterfragt. Und sie sagte dann, diese Journalistin sagte, seid ihr jetzt zu diesem Heimatland gekommen, um zu sterben? Sie sagte, nein, wir sind zurückgekommen, um den Messias zu sehen. Oh, diese großen Dampfschiffen von über die ganze Welt in diesen letzten paar Jahren, wir sind nach Jerusalem gefahren. Mit alten Juden, mit jungen, alten, gekleidet in ihre Gewänder. Sie kamen vom Osten und vom Westen. Und über der Hauptstadt Jerusalem hängt dieser alte, sechszackige Davidstern, die älteste Fahne der Welt. Und hat da 2500 Jahre nicht mehr geweht. Und nun ist es wieder als Nation da, ist als Nation erklärt worden. Ja, der Feigebaum schlägt aus. Jerusalem wächst und der Herr stellt wieder her. Das sind die Zeichen, die die Propheten vorhergesagt haben. Die Tage der Heiden sind gezählt und mit Schrecken beladen. Kehrt um, o ihr Zerstreute, zu eurem Eigentum. Denn der Tag der Erlösung ist nahe. Die Herzen der Menschen versagen vor Furcht. Sei erfüllt mit Gottes Geist, eure Lampen sauber und klar. Schau auf, eure Erlösung ist nahe. Es ist später, als wir denken. Und wir kommen hier nicht zur Gemeinde, um ein Kissen zu besetzen. Und wir kommen hier nicht zur Gemeinde, um eine gute Predigt zu hören. Oder wir kommen nicht zur Gemeinde, um gute Musik zu hören. Das hat auch alles seinen Platz. Aber wir tun besser dran, hierher zu kommen, um uns zu prüfen vor Gott, und unsere Seelenrettung, denn die Erlösungstag ist nahe. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat dieses verglichen, so wie er sagte, mit einer Frau. Und in unserem Thema heute Abend finden wir von dieser Frau, dass ihr Mann war außer Haus, war weg, war verreist. Und sie hatte eine von ihren Münzen aus ihrem Geschmeide verloren. Nun, ich möchte versuchen, dieses auszulegen. Wenn eine Frau heute verheiratet ist, dann sollte sie ein Trauring tragen, als Zeichen, dass sie verheiratet ist. Das ist, um andere Männer davon abzuhalten, etwas mit ihr zu tun zu haben. Und sie schauen dann hin und sehen, dass sie eine verheiratete Frau ist. In jenen Tagen hatte sie keine Trauringen, sie hatten ein Geschmeide, oder sie nannte es ein Täfelchen. Und das trugen sie auf ihrem Kopf. Und daran waren 10 Münzen und um ihr Kopf herum. Und das war ein Zeichen, dass sie verheiratete Frauen waren und kein Mann sollte etwas mit ihnen zu tun haben und kein Mann sollte mit ihnen liebäugeln. Sie waren verheiratet. Und nun an jede von diesen Münzen, wenn man nur Zeit hätte, aber ich habe keine Zeit, ich muss mein Wort überhalten, so genau wie ich nur kann. Und also ich könnte euch sagen, was alle diese Münzen bedeuten. Also, sie wurde dort alle eingehängt und jede Münze hat als Bedeutung eine bestimmte Tugend von dieser Frau. Nun, die erste bedeutet ihre Liebe zu ihrem Mann, die zweite ihr Versprechen,
Treue zu halten und sauber vor ihm zu leben. Und dann die dritte und die vierte, die fünfte, neunte und bis zehnte. Wenn ihr das mal nachschauen wollt in Galater 5, da werdet ihr herausfinden, dass diese Frau die Gemeinde darstellt. Und die Gemeinde ist die verlobte Frau zu Christus. Und das Täfelchen, das die Gemeinde tragen sollte, wird gefunden, findet man in Galater 5. Und das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld. Das ist das Täfelchen, was die Gemeinde tragen sollte. Brüderliche Liebe, Freundlichkeit, Gemeinschaft. Und diese Frau, also es muss schon ziemlich dunkel geworden sein, als sie bemerkte, dass sie eine von diesen Münzen verloren hatte. Oh, wenn es je eine Zeit gegeben hat, dass die Gemeinde mal Inventur machen sollte, um herauszufinden, ob noch alle Münzen dran sind, dann sollte es jetzt sein. Denn es wird dunkel. Die Plagen und die Wolke der Zerstörung der Zivilisation hängen über der Erde. Sünde und Verdorbenheit überall. Wir leben in einer gewaltigen Zeit. Wenn es diese Gottlosigkeit gibt, Menschen, die zu der Gemeinde gehen nur zur Täuschung. Menschen, die zur Gemeinde gehen, um dadurch ihre Bosheit zu verbergen. Menschen, die zur Gemeinde gehen, um Christentum zu bekennen und dann leben wie der Rest von dieser Welt. Sie trinken, sie rauchen, Glücksspielen. Frauen sind unmoralisch gekleidet. Sie tragen Kleidung, die sie sogar in ihrem eigenen Umkleidungsraum nicht tragen sollte und nicht draußen auf den Straßen vor der Öffentlichkeit. Und brüderliche Liebe ist etwas, was fast schon vorbei ist. Wir haben nicht nur eine Münze verloren, wir haben praktisch jede Münze verloren. Und es wurde dunkel. Und da dachte sie nach, ihr Mann sollte ja zurückkehren. Und wenn er sie vorfinden würde mit einer fehlenden Münze, würde das ihm zeigen, dass sie als Hure bezeichnet worden ist. Und wenn sie sich dann verunreinigt hatte oder sich selbst in irgendeiner Weise verunreinigt hatte und dieses war von Menschen gesehen worden, da wurde sie zum Priester gebracht und auch mit den Zeugen und dass sie so und so vorgefunden worden ist. Und wenn dann der Priester sah, dass sie eine verheiratete Frau war, nahm er die Münze aus diesem Geschmeide und wohl das genau, was sie verkehrt getan hat. Also, wenn sie ihre Tugendhaftigkeit verletzt hatte, dann wurde das rausgenommen. Wenn sie geliebäugelt hatte, dann zeigte das, dass sie eben ihrem Mann nicht treu war. Dann wurde die herausgenommen. Also, was es war, das wurde herausgenommen. Und wenn dann ihr Mann zurückkehrte und dann herausfand, dass sie gezeichnet worden war, dann konnte er sie sofort in Scheidung wegschicken und nichts mehr mit solch einer Frau zu tun haben. Also er möchte dann solch eine Frau nicht. So, es war schon ziemlich dunkel geworden, als sie sich klar darüber wurde, dass sie etwas verloren hatte. Und es war auch Zeit, dass ihr Mann kommen sollte. Es wurde schon spät. Und die Gemeinde tut gut daran oder besser daran, sich selbst zu prüfen anhand des Wortes unseres Gottes in Bezug auf unsere Reinheit, unsere Treue und unsere Zuweihung. Wir sind nämlich Schwätzer geworden und Quatschmäuler, Zigarettenraucher, Verleumder, angemalte Isebels, also alles, was es eben auf der Liste von der Rest von dieser Welt gibt. Und die Christengemeinde ist so verwebt in diese Dinge heutzutage, bis dass man noch kaum den Unterschied zwischen beiden sehen kann. Es ist Zeit, dass wir Inventur machen, denn es wird spät. Und nun also es war schon so spät, dass sie eine Lampe zünden musste. Sie musste eine Lampe holen. Und sie hat nicht nur eine Lampe geholt, sie hat aber auch einen Besen geholt und sie fing an Hausputz zu machen. Oh Bruder, wenn es je nötig ist, wenn es je eine Zeit gibt, dass wir diese Lampe zünden sollten, also das Hervorsenden von dem Evangeliumslicht, der Heilige Geist zurück in die Gemeinde, unterbricht seinen Satz, also nicht so sehr, dass eine Emotion da ist und auch nicht für irgendeine Fantasie, und auch nicht um emotionell aufzupeitschen, auch nicht für Springen oder Freude, aber für eine herzdurchforschende Erfahrung, wenn Männer und Frauen richtig mit Gott werden, richtig. Also wir sind in der Endzeit. Und sie zündete eine Lampe, dass sie Licht hatte. Und Bruder, jede kleine Lampe hier sollte heute Abend gezündet werden. Nicht nur das, aber sie holte sich auch noch ein Besen. Und die Nachbarn konnten so richtig sehen, wie der Staub flog. Also sie hatte richtig einen Großreine machen, denn ihr Mann sollte kommen. Und wenn er sie erwischte, ohne diese Münze, dann wäre sie eine Hure. Bruder, es geziemt der Gemeinde von der lebendigen Gott in diese große Stunde, wo wir jetzt drin leben, dass wir uns prüfen, dass wir vor Gott gehen, dass wir die Lampe des Wortes des Evangeliums zünden und uns selbst prüfen und herausfinden, ob wir in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Ganz besonders, wenn wir sehen, dass alle diese Dinge jetzt kommen. Wir sind am Ende der Zeit. Das Kommen Christi steht bevor. Und es gibt keine andere Hoffnung in der Welt für die Gemeinde. Und nun, schau, die Gemeinde lungert rum. Die Gemeinde hat überhaupt kein Gewissen mehr. Also du kannst sie noch kaum wach bekommen. Die Bibel sagt, dass sie auch in diesen Zustand hineinkommen würde, denn es heißt da, dass sie sage, ach siehe, unser Herr verzieht in seinem Kommen. Und sie fangen an, einander zu verschlingen und zu beißen und so weiter und kämpfen herum. Und das ist gerade jetzt die Stunde. Alles ist bereit. Die Seiten sind umgeschlagen, so wie es so war. Es ist alles bereit, so wie es dort so stand. Es ist alles bereit, das Kommen des Herrn. Die lutherische Kirche hat ihr Licht verloren, die Methodistengemeinde hat ihr Licht verloren, die Baptistengemeinde haben ihr Licht verloren und die Pfingstler haben ihr Licht verloren. Es Licht scheint einfach weg zu sein. Die Pfingstleute, die Heiligkeitsleute, die benehmen sich alle wie die Methodisten. Und die Methodisten benehmen sich wie die Baptisten. Die Baptisten benehmen sich wie die Lutheraner. Und die Lutheraner benehmen sich wie die Katholiken. Es ist alles zurückgegangen zu ein großes Durcheinander der Sünde. Das ist richtig. Wir sind in der Endzeit, das Kommen des Herrn. Nun, sie hatte ein groß Reinemacher. Sie scheuerte die Böden und wischte die Wände und sie nahm alle Spinngewebe weg und sie machte das weiter, bis dass sie das fand, was sie verloren hatte. Und als sie es dann gefunden hatte, da rief sie ihre kleine Schwesterngemeinde alle herbei. Nun, ich kümmere mich nicht darum, ob du nun Methodist bist oder Baptist oder Pfingstler, Presbyterianer. Kommt und lasst uns zusammen freuen. Also, wenn jene Zeit kommt, dass die Gemeinde ihre brüderliche Liebe findet, wenn die Gemeinde ihre heilige Anstand findet, wenn die Gemeinde ihre Stelle in Christo findet, also dann lasst uns die anderen Glieder von dem Leibe herbeirufen. Kommt und freut euch mit uns. Gott möchte, dass die Gemeinde ihm liebt. Ich glaube, es war Sonntagmorgen, als ich redete von den Tugenden der Frau. Wie gesegnet, also wer könnte eine lieblichere Sache finden, dann müde nach Hause zu kommen, wenn Gott einen Mann eine Frau gegeben hat. Eine Frau und ein Mann, sie sind untrennbar, sie sind eins. In der Schöpfung schuf Gott sie erst zusammen. Und sie sind ein Herz, ein Seele, ein Verstand, alles. Als er den Mensch von dem Staube der Erde machte, da trennte er seine Frau von ihm. Und als er Eva machte, dann ist er nicht hingegangen, um diese Frau zu machen, hat er nicht mehr Staub aufgenommen, aber er nahm eine Rippe von Adams Seite und machte da eine Frau, seine Frau heraus. Er sagte dann, sie ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, und sie war ein Herz, eine Seele und ein Leib. Das ist ein Typ von Christus. Gott hat auch die Gemeinde Christi nicht von einem Glaubensbekenntnis hergenommen, noch hat er sie aus einer Denomination genommen, oder von einem Denomination genommen, er nahm sie von dem Herzen Christi, diesen Speer in seiner Seite, durch das Blut. Mein Bruder,
Schwester, also ich kümmere mich nicht darum, wie religiös du sein magst, wenn du nicht bedeckt bist durch das Blut, bist du verloren. Also, wir werden da noch tiefer auf eingehen, also in übermorgen Abend, und dann zeigen, wie lebenswichtig dieses ist. Aber du bist verloren, ohne das Blut. Nun dann, als er jene Frau machte, dann war sie eine Begleiterin. Also, es war etwas für ihn, um lieb zu haben. Es war ein Teil von ihm. Nun höre ganz genau zu. Ein Mann oder eine Frau kann niemals zum Himmel gehen, es sei denn, dass sie wiedergeboren sind. Nun, ich meine nicht, weil du in Zungen gesprochen hast. Ich meine nicht, weil du gejubelt hast. Und ich meine auch nicht, weil du getanzt hast. Ich meine auch nicht, weil du regelmäßig zur Gemeinde gegangen bist und du das Abzeichen der Treue trägst. Diese Dinge sind schon richtig, aber das ist es nicht. Also, es muss absolut eine Einheitsverbindung sein zwischen dir und Christus, bis dass ihr eins werdet. Ihr seid eins. Und wenn du nicht, wie... Also, könnt ihr euch mal vorstellen, dass ihr abends müde, erschöpft und am Ende nach Hause kommt? Wenn ihr ein Bauer seid oder ein Schlosser oder ein Prediger, also was du auch bist, du kommst heim. Also, wenn du hier gehst nach deinem kleinen Heim und du sehnst dich auch danach, dorthin zu kommen. Du öffnest die Tür und eine liebliche, süße, kleine Frau steht dort und sie grüßt dich. Sie hat sich ganz schön gemacht und alles sauber und sie kommt her und küsst dich auf die Wange und sie sagt, Vater, du bist müde. Sie setzt dir einen Stuhl zurecht und sie setzt sich selbst auf deinen Schoß. Sie legt ihre Arme um dich herum und klopft dich. Also, dann scheint es, als ob du überhaupt nicht mehr müde bist. Also, irgendetwas stärkt dich dann. Es ist etwas, was Gott dir zu diesem Zwecke gegeben hat. Es ist ein Teil, sie ist ein Teil von dir. Nun, natürlich, wenn sie eine treue Frau ist. Aber was wohl, wenn diese Lippen einen anderen Mann geküsst haben an jenem Tag oder an irgendeinem anderen Tag? Und wenn du das dann weißt, also, was wohl, wenn diese Arme auch noch einen anderen Mann umarmt haben? Also, dann ist sie absolut ein Gräuel auf deinem Schoß. Auf diese Kuss brennt wie ein Judaskuss. Und diese Arme wirst du lieber nicht um dich herum haben. Oh, sie mag sich ganz schön gemacht haben. Und ihr Haar mag lockig sein. Und ihre Augen möge braun sein. Und ihre Wangen möge rosa sein. Und ihre kleine Schürze mag gebügelt sein. Und sie mag so schön sein. Aber wenn jene echte, göttliche Respekt und Liebe und Vertrauen da nicht ist, dann würde sie besser dran sein, von deinem Schoß wegzubleiben. Also, du möchtest dann auch nichts mit ihr zu tun haben. Sie ist einfach frei übersetzt Schade an deiner Seele. Ich kümmere mich nicht darum, wie schön sie sich selbst macht. Sie ist immerhin verkehrt, bis dass es bewiesen worden ist, dass sie ein wirklicher, echter Liebling ist. Und niemand anders liebt als nur dich und kein anderer Kuss von ihrem Lippe als nur für dich und keine andere Arme müssen sie halten als nur deine. Und du weißt das auch, was für ein Gefühl und was ein Trost. Das ist Mann und Frau, das ist ein Typ von Christus und seiner Gemeinde. Und wenn du zu deiner Gemeinde gehst, dann mögt ihr die beste Kissen haben, die es in der Stadt gibt. Ihr mögt auch den höchsten Turm haben, die es in der Stadt gibt. Und ihr möcht auch die beste Pfeifenorgel haben. Ihr möcht am besten gekleidet sein. Ihr möcht singen wie ein Spottdrossel. Aber in alle diese Dinge, wenn ihr die Welt küsst und damit liebäugelt, dann ist dieser Kuss auf den Wangen Christi ist ein Judaskuss. Und er möchte nichts mit dir zu tun haben. Er schaut dein Trauring an und er findet dann, dass eine Münze fehlt. Er findet vor, dass die Liebe weg ist. Es ist nur Form. Er findet, dass deine Treue weg ist. Du hast Ehebruch begangen mit der Welt. Du gehst zum Tanzen, Boogie-Woogie-Partys und siehst all diese dreckigen Fernsehprogramme an. Und du hast Ehebruch begangen mit Christus, an ihm. Und du nennst ihn dein Mann. Die Bibel sagt, du sagst, ich bin reich und ich brauche nichts. Aber er sagt, du weißt ja nicht, dass du nackt bist und elendig und blind und arm. Weißt du das nicht? Es ist Zeit, dass wir die Lampe zünden und das Haus kehren. Das Kommen des Herrn steht bevor. Lasset uns darüber noch mal ein paar Augenblicke nachdenken, während wir unsere Häupter beugen. Wollt ihr und möchtest du, Schwester, zum Klavier jetzt gehen?
Und was haben wir getan, Gemeinde? Wie ist unser Zustand heute Abend? Wenn du deine Hand gehoben hast in deiner Hingabe, ist dann irgendetwas da, was dich prüft oder hemmt? Also, wenn du geliebäugelt hast mit der Welt, wenn du Dinge getan hast, die verkehrt waren, und hast geküsst und unterbricht seinen Satz, denk darüber nach, Mensch, also mein Herr, ich möchte mal eine Frage stellen, und dieses gilt auch für ein Fräulein und für jede Frau und junge Dame. Wie würdest du denken, wenn dein Freund, also wenn du das wusstest, also du hast ihn da draußen gesehen und dass er rumgeht mit Mädchen und küsst und du bist mit ihm verlobt und nun kommt er her und klopft dich auf der Hand und sagt, Schatz, ich liebe dich nur alleine. Du sagst, du kleine Heuchler, geh aus meinen Augen. Und was würde, denk mal darüber nach, mein Herr, wir sind nicht nur verlobt, wir sind verheiratet. Die Gemeinde ist verheiratet mit Christus. Wir sind die Frau Christi und gebären Kinder. Und wie würdest du das finden, wenn du abends nach Hause kommst, aus Zuneigung zu deiner Frau, und sie hat eine ganze Menge kleine Kinder. Und du findest das an dem Tag, also wenn sie dann herkommt, oh, ihre Nägel mögen vielleicht angemalt sein, das ist so, wenn du von der Welt bist. Und es mag sein, also sie mag so schön aussehen wie immer, aber du weißt, also denk mal darüber nach, Bruder. Wenn diese Frau von einem anderen Mann geküsst worden ist, wenn diese Arme um dich herum und die dir sagen, dass sie dich liebt, wenn du weißt, dass sie andere auch liebt, dann ist ihre Liebe nicht treu, ihre Liebe ist nicht echt. Sie gehört nicht dir nur alleine, sie gehört auch anderen. Und wenn da irgendetwas noch Männliches an dir ist, dann würdest du sie von deinem Schoß wegstoßen. Denk darüber nach, was für ein Gefühl das geben würde. Denk darüber nach, Dame, wenn dein Mann nach Hause kommt. Und nicht nur das, auch noch angesteckt mit Krankheiten durch diese unmoralische Handlung. Und oh, bless your heart, also der Herr segne euch, die Gemeinde ist zerfressen durch geistliche Geschlechtskrankheiten. Mit aller Arten von Ismusen und alles Mögliche. Es ist verkehrt. Gott sei uns gnädig, Jesus kommt, Freunde, also ihr habt nicht viel mehr Zeit an einer von diesen Abenden oder an einer von diesen Tagen, ihr tut gut daran, euch zu prüfen. Lasst uns beten. Nun, wie viele von euch sagen, Bruder Branham, jetzt mit euer Häupte gebeugt und euer Hände gehoben, also gedenke meiner in dein Gebet, Bruder Branham, ich komme heute Abend, also ich bin nicht hierher gekommen, um zu reden, also und unterbricht seinen Satz, Gott segne euch. Schau die Hände an. Also, ich bin nicht hierher gekommen, um gesehen zu werden. Ich bin hierher gekommen, um irgendetwas ausfindig zu machen. Und ich glaube, dass Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, während deiner Predigt. Und ich bin mir klar darüber geworden, dass ich verkehrt bin. Und ich möchte ein echter, wahrer Christ sein. Ich möchte ein echter Liebhaber sein. Dass wenn ich zu meinem Herrn gehe und auf meine Knie, dass er mich in seine Arme nimmt und sagt, oh, mein Geliebter. Also, erinnert ihr euch noch Salomo, wie er davon sprach? Also, er sagte, komm, meine Geliebte, lasst uns durch die Granatäpfel gehen, lasst uns gehen durch den Kräutergarten. Und wie er sagte, dass ihre Lippen aussahen wie Rosenknospen und so weiter. Und er liebte seine kleine Frau und sagt, kommt, lasst uns unsere Liebe erfüllen. Und wenn du nun herkommst zu deinem Altar, um zu beten, ist dein Herz dann so treu und deine Seele so rein, dass du sagst, Herr Gott, lasset uns unsere Liebe erfüllen? Und du sagst, jawohl, mein Liebhaber, ich liebe dich. Oder hast du Ehebruch begangen? Hast du geliebäugelt mit der Welt? Und die Stunde des Herrn steht bevor. Alle diese Zeichen und Wunder, mit zehntausende andere Dinge, die stattfinden, alles weist hin, also jeder Zeiger weist darauf hin. Es wird dunkel, also es gibt ein Abkühlen in der Gemeinde. Die Erweckung scheint vorbei zu sein. Also das letzte bisschen ist im Begriff zu Ende zu gehen. Und hier finden wir uns selber in Ehebruch. Was wird er tun? Er wird uns von seinem Schoß wegstoßen und sagen, geht weg von mir, ihr Werke der Ungerechtigkeit. Nun, wenn es irgendjemand hier gibt, der möchte, dass seiner gedacht wird, also ich möchte noch gerade in diesem Augenblick bitte, also hebet eure Hände zu Gott und sage, ich übergebe und jetzt und sage durch Gottes Gnade, von heute Abend an werde ich treue leben durch Gottes Hilfe. Gott segne euch, Gott segne dich. Also, und Bruder, also dich, Schwester, und du, kleine Dame, mein Herr, dich, Bruder, dort und dort, und junger Mann. Also, ist da eine Person hier, die noch nie gerettet worden ist, und sagt, Bruder Brenner, gedenke meine, ich bin noch nicht wiedergeboren. Und ich weiß, dass ich das noch nicht bin. Also, dann höre gut zu. Also, du bist noch nicht gerettet, oder du bist nicht gerettet, bis dass du wiedergeboren bist. Also, du hast nur dein Angesicht zu irgendetwas hingerichtet. Aber, wenn du Christus annimmst, bist du wiedergeboren. Du sagst, Bruder Brenner, ich habe es noch nie angenommen. Ich weiß, ich bin verkehrt. Aber jetzt hebe ich meine Hände und sage, gedenke meine auch. Ich bin noch nie gerettet worden. Ich habe noch nie versucht, Christus zu dienen. Aber ich möchte es versuchen. Bete für mich, Bruder Brenner. Willst du dann deine Hand heben? Irgendjemand hier, jetzt? Ist da noch irgendeine Person, die noch nie ein Christ gewesen ist? Möchtest du deine Hand heben und sagen, gedenke meine Bruder Brenner im Gebet? Gott segne dich, mein Junge. Irgendjemand anders, der sagt, gedenke meiner Bruder Brenner? Gott segne dich, meine Dame. Irgendjemand anders, gedenke meiner Bruder? Ich möchte jetzt an den Herrn glauben und Jesus ihn annehmen als mein, an den Herrn Jesus glauben und ihn annehmen als mein Heiland. Gott segne dich, Bruder, das ist gut. Irgendjemand hat mich kritisiert vor einigen Tagen und hat gesagt, Bruder Brenner, warum sagst du, hebe deine Hand? Hör gut zu. Also, es gibt keine, der mehr an ein Altar ruft, glaubt als ich. Ich glaube daran, zum Altar zu kommen, das ist gut, aber das rettet dich nicht. Es ist eben deine Meinung und deine Entscheidung von Christus. Du sagst, gut, aber als ich zum Altar ging, oh, das ist gut. Aber Brüder, realisiert ihr euch, dass wenn ihr eure Hand hebt, dass ihr jedes wissenschaftliches Gesetz, was es gibt, bricht? Deine Hand nach der Natur, nach der Schwerkraft, hängt runter. Und wenn du deine Hand hebst, dann zeigt es, dass es ein übernatürliches Wesen in dir gibt, das imstande ist, diese Gesetze der Natur zu trotzen. Du hebst deine Hand zu deinem Schöpfer hin. Irgendetwas in deinem Herz macht eine Entscheidung. Gott sieht, dass du deine Hand hebst, genauso wie er auch sieht, dass du am Altar bist. Das ist genau richtig. Wenn du es meinst, Gott meint es auch. Aber schau, Freunde, ihr könnt nicht halb sein, also du hast es einfach zu meinen. Nun lasst uns beten, gesegnete himmlische Vater, heute am Anfang von dieser Erweckungsversammlung, wo unsere Zeit auch zu Ende ist und schon darüber, ich bete, dass du gnädig bist zu diesen Menschen. Und gewähre, allmächtiger Gott, also hier sind heute Abend in diesem Gebäude wenigstens 20 Hände gehoben worden und sie brauchen Christus. Oh Gott, es geht um ihre Seele. Der Geist, das Öl, ist auch fast ausgebrannt. Und es gibt nicht mehr viel davon. Wenn dieser letzte Tropfen aus dem Eimer weg ist oder aus dem Behälter, dann gibt es kein Öl mehr in den Lampen. Und sie sind sich im Klaren darüber, dass sie in den letzten Tagen sind. Es gibt auch keine Hoffnung auf Erde für uns außerhalb Christus. Ich bete heute Abend, Herr, dass auf irgendeine Weise, in der Ernst von diesem Augenblick, die Feierlichkeit, dass du jetzt den Heiligen Geist senden wirst, wodurch ihre Hände gehoben wurden, dass du sie rettest von einem Leben der Sünde. Gewähre das, Vater. Und möge, bevor diese Versammlung zu Ende geht, möge es buchstäblich Dutzende geben, für viele, die jubeln mit dem Heiligen Geist. Möge an diesem Taufbecken, also einfach der eine nach der andere getauft werden, in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus, eben am Ostermorgen, und dann in Neuigkeit des Lebens aufstehen. O ewig gesegnete Vater, ich bete, dass du sie segnen wirst. Gewähre es, Herr. Und nun, gerade jetzt, in diesem Moment, möge ihre Entscheidung echt sein. Möge sie dich, gerade jetzt, wo sie sitzen, dich annehmen. Unser Altar und überall, alles ist voll mit Menschen. Wir beten, dass du diese Menschen heute Abend deine Knechten werden lässt. In Christi Namen. Und während wir unsere Häupte gebeugt haben, möchte ich euch eine ernste Frage stellen. Ihr, die eure Hand gehoben habt und ihr, die im Gebet wart, ich weiß, ihr habt eure Hand nicht gehoben, um bloß gesehen zu werden. Ihr habt sie gehoben, weil irgendetwas euch gesagt hat, das zu tun. Und nun, du sagst durch eine gehobene Hand, Bruder Brenner, ich glaube, vor Gott und vor diesem Menschen, ich glaube, dass irgendetwas in meinem Herzen heute Abend geschehen ist. Und dass von diesem Abend an ich eine andere Person sein werde. Ja, möchtet ihr nicht eure Hand heben, ihr, die eure Hand schon gehoben habt und sagt, ich glaube? Gott segne dich, Dame. Gott segne dich und dich. Das ist wunderbar. Ganz hinten, jawohl, der Herr segne dich. Irgendjemand anders, der noch seine Hand heben möchte und sagt, ich glaube jetzt? Oh, Gott segne dich, Bruder. Der Herr sagt mir heute Abend, Gott segne dich, Dame, dort hinten. Gott segne dich, junge Dame, dort. Der Herr sagt mir gerade jetzt, dass irgendetwas geschehen ist in meinem Herzen. Ich glaube, dass ich von jetzt an aus dieser Erweckung mehr Freude haben werde, denn je in meinem Leben. Gott segne dich. Gut, Gott segne dich, die Dame, die dort sitzt. Und ich dachte, es war gerade doch wirklich die Zeit für dich, dass du deine Hand hebst auch. Und ist da noch ein anderer, der sagt, oh, ich fühle jetzt ganz anders, Bruder Brennen. Ich glaube, dass ich aus dieser Gemeinde jetzt herausgehen werde heute Abend mit dem Bewusstsein von dem baldigen Kommen Christi. Und ich gehe jetzt hier heraus, um ein anderes Leben zu führen. Und ich werde ein Christ sein durch die Gnade Gottes. Ich glaube, dass Gott mich gerufen hat. Und wenn er dich gerufen hat, dann bist du sein Eigentum. Hör auf dann mit Liebäugle mit der Welt. Komm her und lebe jetzt für ihn. Und sage, ich werde jetzt all meine Sünde werde ich bereuen und bekennen. Buße drüber tun. Und nun nehme ich Christus als mein Erlöser an. Ja, möchte da noch irgendjemand das tun, bevor wir abschließen? Ist da noch jemand? Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, das ist gut. Gott segne dich, das ist gut. Also so schön, um das zu sehen, wie ihr das tut. Gut. Also, weil es nun der erste Abend ist, ist es ein bisschen, also wir möchten nicht allzu viel auf unserem Programm haben. Wir möchten euch eben früh entlassen, sodass ihr morgen Abend wieder zurück sein könnt. Nun, gerade bevor wir abschließen, ist da noch irgendeine kranke Person, die seine Hand heben möchte und sagen, bete für mich, Bruder Brennen? Gut, das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hände, 11, 12, gut, 13, 14, gut, 15. Lass uns beugen jetzt. Gesegnete himmlische Vater, du hast diese Hände gesehen. Oh, sie sind hier mit einem Ziel. Vielleicht sind sie Christ, aber sie brauchen deine große Hilfe. Und wir sind uns im Klaren darüber, Herr, dass du es ausgerufen hast durch David und gesagt hast, vergiss nicht alle seine Wohltaten und der alle deine Ungerechtigkeiten vergibt und alle deine Krankheiten heilt. Und ich bete, dass das Blut Christi köstlich ruhen wird auf ihnen und dass sie geheilt werden, um sich an diese kommende Versammlung erfreuen zu können. Gewähre es, Herr, durch Christi Name bitten wir das. Amen. Lasst uns jetzt alle aufstehen und nimm den Namen Jesu mit dir. Das Kind, er sagt dann, lasst uns mal umdrehen und unsere Hände schütteln mit irgendjemand in deiner Nähe. Also wende dich nur um und schüttle die Hände und wird dir Trost und Freude geben. Nun, nimm den mit, wohin du gehst. Teure Name. O wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Teuer Name, o wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Nun lasst uns jetzt ganz ruhig den nächsten Vers leise singen. Bei dem Namen Jesu beugen wir uns hin und fallen vor seine Füße hin. Wir werden ihn krönen, dieser König der Könige im Himmel, wenn unsere Pilgerreise vollständig ist. Am Ende ist. Teuer Name, o wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Teuer Name, o wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Nun, es ist gerade etwas nach 9, ungefähr 7 oder 8 Minuten nach 9. Und ihr könnt nun früh nach Hause gehen. Kommt dann morgen Abend zurück und wir werden uns erfreuen an den Segnungen Gottes und erfreuen eure Gegenwart. Und nun, ich habe gesehen, dass ungefähr 12 oder 14 Hände gehoben wurden für Heilung heute Abend. Nun, wenn das noch mehr wird, also noch mehr kranke Menschen, dann werden wir einfach eine Abendansage für kranke Heilungsgottesdienst. Vielleicht Samstagabend oder auch Sonntagabend. Wenn wir sehen, dass wir es alle am Sonntag nicht vornehmen können, dann werden wir es am Samstagabend tun. Wir werden sehen, wie es alles läuft. Und nun bete ich, dass Gottes Segnungen durch und durch auf jedem von euch ruhen wird. Und möge er mit euch sein, euch segnen, bis dass wir uns morgen Abend wieder begegnen können. Lasst uns unsere Häupter beugen für einen Augenblick des Gebets, während ich den Prediger jetzt bitte, hierher zu kommen, um in einem Wort des Gebets die Versammlung zu schließen.